Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Film.
Und für alle die gestern einen über den Durst getrunken haben, klären wir ein für alle Mal die Frage, warum bekommen wir eigentlich einen Filmriss, wenn wir zu viel Alkohol trinken?
Herrlich. Und wir sprechen über die Geschichte des Klebestreifens, den wir alle zu Hause haben, den Tesafilm.
Und jetzt gleich wollen wir uns an unsere Jugend zurückerinnern, in der dubiose Freunde, sage ich mal, Gras in der Filmdose über die holländische Grenze geschmuggelt haben. Ob das heute noch so gemacht wird oder ob man heute viel besser durchindustrialisiert ist, was Drogenschmuggel anbelangt, das besprechen wir.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Wir haben gerade, als die Musik lief, darüber gesprochen, wie das tatsächlich war mit dem Schmuggeln von Gras in Filmdosen. Also Sven meinte erstmal, wie das denn bei mir persönlich war. Und ich muss sagen, ich war durch meine ganze Jugend hindurch total clean. Also außer mal Alkohol trinken, habe ich nichts genommen. Aber natürlich kannte ich die Typen, die dann schon früh angefangen haben zu kiffen. Und du hast gesagt wiederum, bei dir hatten alle gar kein Geld für Gras.
Nee, genau. Aber die hatten also eher so diese Steine haben sie es damals genannt. Also so Zeug, was sie halt heiß gemacht und gebröselt haben.
Ja,
Gras. Konnte sich damals Haschisch. Keiner leisten.
Ja, genau.
Also verstehe. Eher so der ausgekochte Ausschuss von dem Kram. Aber tatsächlich oft in Filmdosen transportiert, geschmuggelt gerne in Filmdosen oder auch in so Haargeltuben, haben sie dann erzählt, mit dem Zug rüber nach Holland und wieder zurück und oft nicht erwischt worden.
Also aber ich bin wahnsinnig froh, dass ich sowas überhaupt nicht genommen habe, weil ich hatte auch sehr große Angst gehabt, glaube ich, das zu schmuggeln. Da über die Grenze zu fahren, da wäre mir sehr, sehr mulmig. Wie wird denn heutzutage geschmuggelt und wie oft wird erwischt? Das besprechen wir mit Oliver Bach vom Hauptzollamt Hamburg. Guten Morgen, Herr Bachmann.
Hallo, Herr Bachmann.
Moin, moin.
Herr Bachmann, es gibt diese Filmdosen nicht mehr, weil keiner entwickelt mehr Filme. Jetzt sind die Kiffer jetzt alle auf Turkey oder wie wird heute zum Beispiel Gras geschmuggelt?
Man kann sich alles vorstellen. Also der Fantasie sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt. Da werden ähnlich kleine Behältnisse herangezogen. Mitunter wird es aber auch recht offen in irgendwelchen Tüten nur ins Handschuhfach gelegt, weil man einfach hofft, man wird bei der stichprobenweise Überprüfung nicht erwischt.
Das ist, also klingt für mich jetzt erstmal nach der wahrscheinlich sinnvollsten Taktik, weil alles andere ist doch eh Quatsch. Also ich kann mich erinnern, der feine Herr Finger und ich, wir haben mal einen Tag der offenen Tür in irgendeinem Ministerium moderiert und da war so eine Drogenspürhundstaffel von Ihnen, vom Zoll. Und da war es so, die haben alles gefunden und das war halt auch in Plastik verpackt, das war den Hunden doch egal. Und Ihr Kollege sagte noch zu mir, übrigens, wenn Sie diesen Anzug tragen, wenn Sie demnächst fliegen, könnte es sein, dass Sie Probleme kriegen. Also einzelne Moleküle finden die Hunde doch sofort, oder?
Genau so ist es. Also da bauen wir auch stark drauf auf unsere, ich sag mal, vierbeinigen Unterstützer, weil deren Riechorgan natürlich deutlich besser ist als das des Menschen. Darüber hinaus haben wir technische Möglichkeiten, weil es beschränkt sich ja letztlich nicht nur auf die Einschmuggler über das über den Straßenweg, sondern wir haben ja viele Wege, wie die Leute sich das beschaffen wollen und da haben wir doch dann das ein oder andere an Technik, um das Ganze dann doch herausfiltern zu können.
Weil wenn Sie sagen, das ein oder andere an Technik, sprechen Sie dann von sowas, was ich mir vorstellen kann? Also Parabolantennen, Nachtsichtgeräte und so weiter und so fort? Oder haben Sie irgendwelche Geheimtechnologie?
Alien-Technologie.
Na, so schlimm wird es nicht sein. Nein, es ist letztlich die ganz normale Technik, die angewandt werden kann. Je größer, je organisierter das Ganze ist, kommen wir natürlich auch in die Bereiche, die Sie eben geschildert haben. Im ersten Step verwenden wir natürlich Röntgentechnik. Das ist der für uns einfachere Weg und ja, damit sind wir eigentlich auch schon sehr, sehr erfolgreich.
Wollen Sie denn überhaupt die Leute, die so einen halben Krümel-Shit für ihren Eigenbedarf über die Grenze schmuggeln, in irgendwelchen kleinen Haargeldosen finden? Oder interessieren die Sie eigentlich gar nicht so sehr, weil Sie hinter den Hintermännern her sind und den Leuten, die großen Mengen an Ware verticken?
Beides. Natürlich geht unser erster Fokus auf die Sicherstellung dieser Substanzen, damit eben der Bürger, ob er es mitunter will oder auch nicht, ein Stück weit davor geschützt ist. Aber natürlich geht es im Großen und Ganzen um die Strukturen dahinter. Und wenn dann die Gerichtsbarkeit anders denkt als wir im ersten Ermittlungsverfahren, dann ist das eben die Gewaltentrennung, die dafür spricht. Aber wir werden dann nimmer müde, uns auch auf den Weg zu machen, die größeren Hintermänner zu finden.
Jetzt gehen wir mal weg von den Drogen hin zu anderen Dingen. Also ich kann mich auch erinnern, bei einem anderen Tag der offenen Tür waren Geldspürhunde dabei. Das heißt, die haben einfach Geldbündel gefunden, die an uns versteckt wurden. Was wird dann am liebsten geschmuggelt? Ist es Cash? Sind es die Drogen? Oder vielleicht exotische Tiere oder immer noch Elfenbein?
Also ich sag auch da wiederum, sind der Fantasie und dem Sportgeist der Beteiligten überhaupt keine Grenzen gesetzt, weil man letztlich nicht weiß, welche Antriebsfehler dahinter steht. Also es wird nahezu alles geschmuggelt. Mhm. Das geht natürlich an detektierbare Geschichten wie eben Bargeld, wie Artenschutzgeschichten, Arzneimittel. Aber es sind auch mitunter ganz profane Geschichten, dass man eben versucht, Freimengen auszuhebeln, indem man dann eben deutlich mehr einpackt, als die Freimenge das vielleicht erlauben würde.
Oh, ich habe gar nicht mitbekommen, wie die Sporttasche voller Zigarettenstangen in meinen Kofferraum geguckt ist.
Genau so. Die hat mir da einer hingestellt. Nein, also okay. Solche Ausreden hören wir natürlich zuhauf, aber na, das schützt dann auch die Unwissenheit vor Strafe nicht. Das sind insbesondere auch Lebensmittel, ne? Wenn besonders Fernreisende sich irgendwelche Sachen teils aus der Heimat, teils als Mitbringsel dann irgendwie über die am Flughafen dann feststellen, ach guck mal an, das mit dem Milchprodukt oder mit dem Fleischprodukt, das funktioniert hier in Deutschland nicht. Ne? Also solche Dinge haben wir natürlich genauso.
Jetzt haben Sie vielleicht trotzdem noch mal ein Beispiel für ein besonders kreatives oder auch lustiges Schmuggelversteck für uns?
Also da muss man jederzeit immer wieder schmunzeln. Das ist der Klassiker, dass man sich eben sehr viel Mühe macht, Dinge auszuarbeiten, sprich Holzpaletten aushöhlt, in Autos irgendwas macht. Es gibt aber auch profane Geschichten, wie dass man Erbsen, Konservendosen den Inhalt rausgenommen hat und dann mit Alkohol gefüllt hat, weil es damals eine ganze Ecke günstiger war, das eben so mit rüberzubringen. Also insbesondere diese klassischen Geschichten, wie früher mit viel Fantasie versucht wurde, am Zoll vorbeizuschmuggeln. Das ist ja auch ein Weg, den wir im Museum in Hamburg zeigen wollen. Da sind einige Dinge so zum Schmunzeln bei. Da hat man also wirklich alles an fantasievollen Verstecken gefunden.
Sehr also, schön. In Hamburg gibt es ein Zollmuseum, gehen Sie dahin. Da treffen Sie auf Oliver Bachmann, der schmunzelt vor, ich sag mal, Konservendosen sitzt, wo es dann früher hieß, das ist echt ein guter Wodka, schmeckt ein bisschen nach Erbse, aber lecker. Über das Schmuggeln in der Filmdose und kreativere Schmuggelverstecke sprachen wir mit Oliver Bachmann vom Hauptzollamt Hamburg. Vielen Dank dafür, Herr Bachmann. Tschüss.
Ja, gerne.
Dankeschön, ciao. Ja, und es gibt Leute, die nutzen Instagram sehr, sehr heftig. Und ich kann es bei einigen verstehen. Wenn ich jetzt jemand bin, der, sagen wir mal, Autos und Motorräder toll lackiert und dann mache ich Fotos davon, dann ist klar, dann sage ich, guck mal, geiler Lack. Wenn ich zum Beispiel koche und ich fotografiere dann meinen Kochprozess oder das Ergebnis, dann sage ich, guck mal, geiles Essen. Bei Sven Oswald ist es klar, der ist Radiomoderator, der zeigt sich auf einem Sportgerät oft. Na gut, der will zeigen, er hat auch noch was anderes in seinem Leben, als nur am Mikrofon zu stehen. Verstehe ich auch. Aber dann gibt es ja Leute, wo man denkt, die machen irgendwie gar nichts, außer auf Instagram zu sein und scheinbar geil zu leben. Also so ein Leben wie im Film. Immer Sommer, Sonne, Sonnenschein, Yachten, Dom Perignon, schickes Essen, was auch immer. Alles ist schön, alles ist toll. Selbst wenn das Leben so toll wäre, das Ganze immer in diesen bunten Bildern einzufangen, kann nicht leicht sein, weiß man, wenn man einmal versucht hat, so ein super tolles Smiley-Foto hinzubekommen. Klingt nach Stress. Wie ist das mit den It-Girls und It-Boys aus dem Netz und ihrem filmreifen Leben? Das besprechen wir mit dem Psychologen Michael Thiel, der ebenfalls natürlich ein filmreifes Leben führt, wetten wir. Schönen guten Morgen.
Hallo Thiel, liebe Grüße an die Copacabana.
Ja, ich muss gleich noch was posten für mich.
Also, aber ehrlich gesagt habe ich da auch gerade dran gedacht, Herr Thiel. Studio-Selfie, wie jeden Sonntag.
Naja, also Entschuldigung, bei meinem Buddy, da bleibt mir ja nichts anderes übrig. Die wollen ja alle nur meinen Körper. Das, und ich kriege Mörderknete dafür.
So ein Scheißgefühl, Herr Thiel, ne?
Ja, ich hab schon, das ist einfach. Nee.
Gehen wir mal einen Schritt zurück, Herr Thiel.
Ja.
Also, warum ist es Menschen so wichtig, uns Normalos vorzugaukeln, sie würden ein Leben wie im Film führen?
Gut, da gibt es einmal die Profis, ne, die verdienen damit tatsächlich ein bisschen Geld, die sogenannten Influencer, was ich gerne als Krankheit auch bezeichnen würde. Also, aber die dann tatsächlich das so professionell machen, die haben Verträge mit irgendwelchen Firmen, die sagen, du musst heute dreimal auf Instagram irgendwelche Story posten und so weiter und so fort. Und das gehört zu deinem Image dazu. Und das andere für uns Normalos, wenn dann wirklich einer so richtig schön irgendwo naja, irgendwas postet, der sonst sich schon natürlich dann nachher an den Kommentaren, die dann sagen, wow, hast du das geil und oh, wie schön und so. Das sind ja Traumwelten und da kommen wir schon zum Film. Ne? Das sind wie im Film, es wird etwas vorgegaukelt, ich mir selbst und dann auch noch den anderen und in Zeiten vom Internet kann ich tatsächlich so vielleicht zwischendurch mal 5 Minuten das Gefühl haben, oh, ich bin ein Star.
Jetzt übrigens so einen professionellen Influencer, der vielleicht auch noch für einen Bereich steht und dann Verträge hat und so, das ist ja Marketing oder so, damit kennen wir uns ja auch aus, da habe ich noch ganz gutes Verständnis für. Wenn Sie jetzt sagen, die Leute fühlen sich dann für 5 Minuten gut, also offensichtlich reicht das ja nicht, weil wir kennen sie ja alle, die Leute, die solche Sachen posten, die posten ja ziemlich viel. Kommt nach 5 Minuten dann so das Down, wie nach einem kleinen Drogenkonsum oder wie ist das?
Mag sein. Ich meine, das ist verhaltenstherapeutisch richtig interessant, weil ich sehe ja sofort an den Klicks und an den Kommentaren, wie gut ist das, was ich gepostet habe. Das ist wirklich, das ist wie Spiel durch einen Sattelautomaten, wenn ich da ab und zu mal was gewinne. So ist es auch da. Also ich sehe sofort an den Followerzahlen, ob die nach oben gehen oder nach unten gehen, wie gut bin ich. So. Und unser Gehirn mag gerne alles, was uns so gute Stimmung bringt und alles, was unser Selbstwertgefühl ausschmeichelt. So. Und da kann also, wie gesagt, du brauchst ja nichts, ne? Du brauchst ein Handy und brauchst ein Internet und los geht's. Das kann künstlich dann vielleicht dann in alter Donne so starkes Selbstwertgefühl künstlich ein bisschen pushen. Aber
okay.
Sie haben recht, ne? Der Fall kommt hinterher, wenn einer irgendwie so einen Shitstorm loslässt und sagt, oh, das ist alles so Quatsch, was soll das?
Ja, und was macht man dann mit denen? Also ich meine, da gibt es ja einige von. Es gibt ja Influencer, die waren dann irgendwann wieder weg. Ne? Oder auf einmal ist deren Fame weg und die Reichweite sinkt und die waren dann ja so, es ist ja so ein bisschen wie bei, ich sag mal, Rockstars, die keiner mehr sehen will dann so ein bisschen.
Das ist ganz eklig. Das ist ganz, ganz eklig. Es gibt ich kann es ja sagen, weil das ist ganz offiziell, eine Namensvetterin von mir, die heißt auch Thiel, mit Nachnamen Sophia Thiel, die war lange Zeit lang mit Millionen Follower Fitness-Influencerin, mit einem Traumkörper und so, hat sie ein halbes Jahr Auszeit gemacht und hat gesagt, das war mir so stressig und das ging irgendwie gar nicht. Ist es wieder mit ein paar Kilos mehr auf den Rippen, ist sie wieder nach oben gekommen, hat immer noch viele Follower und hat gesagt, Leute, das war mir zu stressig, ständig nur irgendwie diesen schönen Körper zu zeigen. Auf gut Deutsch, psychologisch eine ganz brisante Angelegenheit. Es wäre schön, wenn wir alle unser Selbstwertgefühl mit realen Menschen und realen Tätigkeiten füllen können und nicht mit so einer künstlichen Influencer-Blase.
Ich muss ja sagen, Instagram ist so das einzige soziale Netzwerk, wo ich tatsächlich kein großes Interesse habe, aber auch als Zuschauer nicht. Da gibt da schon schöne Sachen, ich gucke da ab und zu rein, aber gerade wenn ich sehe, wie auch Freunde und Bekannte, die ich mag, sich abstrampeln, immer nur so Highlights zu posten, ja, und das alles besonders hübsch aussehen zu lassen, das macht ja auch was mit mir. Also ich glaube, wenn ich den ganzen Tag nur sehen würde, dass alle das Leben von allen fabelhaft ist, dann würde ich auch deprimiert werden, oder?
Ja, einmal das und wie gesagt, dieses Abstrampeln, also nicht mal einfach nur, ich sag mal, Sonnenaufgang oder Untergang zu genießen, einfach nur da zu sitzen, sondern ich muss ja gleich mein Handy zücken, weil das muss ja die Welt wissen, dass ich gerade in Caipirinha irgendwo an der Copacabana schaue. Nee, es ist so unmerklich und es ist komisch und ganz ehrlich unter uns, das ist auch so ein Zeitfresser, finde ich. Also es gibt bestimmt 1000 sinnvollere Sachen, die man machen kann, als ständig sich in möglichst besten Posen da irgendwie rum zu fotografieren.
Hat hier jetzt als Eld, ja, wie viele Eltern auch, macht man sich ja auch Gedanken um das Jungvolk, die schon sehr früh dann so auf Instagram und auf TikTok rumwursteln. Was ist so ein guter Tipp, dass man der Next Generation mitgeben kann?
Den habe ich eigentlich eben schon gegeben. Also achte auf die realen Freude. Überlegt mal, wer hilft euch, wenn ihr eine Grippe habt oder die Hausaufgaben irgendwie nicht geschafft habt und so. Wer kommt denn da und hilft euch? Also achtet mehr auf die realen Menschen und dann ist sozusagen das Instagram, und das können wir auch nicht wegmachen, das ist einfach da. Instagram, TikTok und dieser ganze Kram, das ist das Zubrot sozusagen, aber es ist eine Scheinwelt. Also die realen Menschen, die realen Freunde, die man auch anfassen kann, die einem helfen, wenn man Liebeskummer hat, die soll man richtig pflegen und die Volksschaft auf Instagram und so, das so nebenbei machen, dann kommen wir gut aufs Leben.
Michael Thiel macht es genau andersrum. Er hat einen Traumkörper und legt sich gleich mit einer Flasche teuren Jahrgangschampagner in seinen Infinity-Pool, aber auf Instagram postet er einfach nur Wiener Würste und seinen Gang zu Lidl oder Aldi um die Ecke, weil er möchte ihn Stress ersparen und sich selbst auch. Wir sprachen über...
Ich bin sprachlos.
Über den, ja, wie ich das rausgekriegt habe. Ne? Wir sprachen über den Stress, den InfluencerInnen haben, wenn sie uns den ganzen Tag zeigen müssen, wie filmreif ihr Leben ist, mit Psychologe Michael Thiel. Wenn Sie mehr von ihm hören wollen, dann klicken Sie doch mal in seinen Podcast rein, Psychologen beim Frühstück. Das ist natürlich alles Fake. In Wirklichkeit isst er nur Gurkenstreifen, damit er so schön schlank bleibt.
Oh, wir haben eine technische Störung gerade gehabt. Gerade war eine technische Störung drin.
Okay. So ein Ärger hat hier. Tschüss. Tschüss.
Also, ich brauche Ihnen nicht erklären, wie man es benutzt, wie oft man es benutzt. Klebefilme. Ständige Begleiter im Alltag. Der bekannteste darunter.
Sagt Klebefilm.
Genau, alle sagen Tesafilm, ja. Und ich habe vorhin schon die schöne Geschichte erzählt, wo ein Freund eine Filmrolle für mich hatte, war original Tesafilm. Er hat dann aber auch an einer Firma gearbeitet.
Ich habe einen neuen Claim. Tesa, das Tempo unter den Klebefilmen.
Super, wir haben hier jemanden, der sich mit Marketing wirklich gut auskennt, aber unabhängig ist, nämlich Markus Bartelt. Schönen guten Morgen, Markus.
Einen schönen guten Morgen.
So, gehen wir mal ganz zurück. Wer hat's erfunden? Nicht die Schweizer wahrscheinlich, den Tesafilm.
Das ist eine ganz lang zurückliegende Geschichte, da müssen wir auch ganz weit ausholen. Da fangen wir an beim Herrn Beiersdorf. Ihr wisst, Tesa gehört heute zur Beiersdorf AG dazu. Beiersdorf AG steht als Unternehmen für vier große Bereiche. Das ist zum einen Hautpflege mit Nivea und Labello, zum anderen ist es aber Tesa eben mit dem Klebefilm, es ist Hansaplast mit den Pflastern, die es dort gibt.
Tesa für Wunden quasi.
Und sie haben alle und Labello eben als Lippenpflege noch mit dazu. Also das war mal der Anfangspunkt der Apotheker Beiersdorf, der sagte, er möchte Hautwundpflegeprodukte machen und dazu, damit diese Mullverbände halten, musste eben das an der Haut festgeklebt werden. Und er hat damit angefangen und hat die ersten Wundpflaster entwickelt. Ende des vorletzten Jahrhunderts hat sich das patentieren lassen, war sehr erfolgreich damit, hat seine Apotheke zugemacht und ist in die Forschung gleich reingestiegen und in die Produktion reingestiegen und hat eben Pflaster produziert, ja, damit die Haut besser heilen kann. Und das Problem bei diesen Pflastern war eben, dass sie auf der Haut kleben bleiben mussten. Da wurde mit verschiedenen Stoffen gearbeitet. Die haben aber die Haut leider gereizt und böse Menschen haben auch behauptet, man würde sich ein Stück Haut abreißen, wenn man diese Pflaster wieder abmachen möchte. Kennt ihr alle aus eurer Kindheit?
Ey, die waren hart, die Dinger, klar.
Genau, so. Und dann hat man sich überlegt, naja, wenn das bei den Pflastern nicht so funktioniert, mittlerweile gab es dann auch einen Besitzerwechsel, hat man gesagt, was können wir sonst mit diesem Klebstoff machen? Und Beiersdorf selber hat dann verschiedene Sachen rausgebracht, um Fahrradreifen zu flicken, hat sich aber nicht richtig durchgesetzt. Dann haben sie mit anderen Dingen experimentiert, aber irgendwie, also sie haben so für die Industrie haben sie so Klebebänder entwickelt, mit denen die ihre Bonbon-Pastill-Dosen zukleben können, damit die nicht aufgehen.
Was gut funktioniert hat, weil die Kacke geht ja nie auf.
Ja, aber das hat sich damals erstmal wieder nicht durchgesetzt. Ah. Also irgendwann hat er gesagt, ich habe jetzt von Klebestreifen die Schnauze voll, weil sie funktionieren einfach nicht. So, Schnitt 1934. Junger Mann, Hugo Kirchberg, sitzt in Thüringen, ist ein Industriekaufmann, möchte raus aus Thüringen, möchte in die große Welt, schreibt 500 Bewerbungen in die Welt hinein, kriegt lauter Absagen, bewirbt sich aber auch bei Beiersdorf und schreibt in sein Bewerbungsanschreiben rein, pass auf, ich habe eine Riesenvision, ich glaube, das ist ein Riesenmarkt mit diesen Selbstklebebändern. Das sollte man weiterverfolgen. Ich möchte gerne nach Hamburg kommen, möchte mich gerne vorstellen, möchte euch erklären, was ich mir da denke. Aufgrund der Erfahrung, die Beiersdorf hatte, schreiben die zurück und sagen, du pass mal auf, das mit den Selbstklebebändern haben wir ausprobiert, funktioniert nicht, vergiss mal. Aber wir würden dich trotzdem gerne kennenlernen. Er also nach Hamburg, die finden sich nett, er kriegt den Job. Und den ersten Job, den er bekommt, ist, er soll sich Gedanken machen, ob man diese Klebebänder vermarkten kann. Also es ging wirklich darum, wie können wir die verkaufen, in die Industrie oder an den Privatmann. Und er hat ein so gutes Konzept entwickelt, dass Beiersdorf dann gesagt hat, dann entwickeln wir das doch noch mal weiter. Und tatsächlich 1935 gab es dann den ersten transparenten, so wie wir es kennen, Klebefilm, der auf den Markt gekommen ist. Mhm. So, und das Ding hat wieder nicht funktioniert. Und Kirchberg hat aber relativ schnell erkannt, woran es liegt, weil ein Klebefilm, der aufgezogen ist auf einer kleinen Trommel, wie wir sie auch kennen, auf so einer kleinen Papptrommel, der funktioniert halt nicht, wenn du da unter selber rumfritzeln musst. Mhm. Und sagte, wir brauchen ein Abroll- und Ab- Abreißgerät. Und das hat er selber entwickelt und hat das auch sich patentieren lassen. Und erst durch diesen Tesa-Abroller ist es tatsächlich gelungen, dass der Tesa-Film sich...
Also der Film war gar nicht der Knaller, sondern Film plus Abroller.
Genau, ohne den Abroller wäre der Tesa-Film wahrscheinlich wieder in der Versenkung
verschwunden. Hatte der Abroller damals auch schon diese fiese, eckige, damals noch Metallblechkante, an der man sich auch so herrlich schneiden kann?
Der war damals noch fieser, weil er glaube ich aus Vollmetall sogar war.
Ja, die Guten sind das übrigens heute noch. Man muss einfach aufpassen, was man macht. Ja?
Aber diese kleinen perforierten Daumen hat man dann, wenn man
falsch abreißt. Ja, genau, richtig.
Ja, und was, ich meine, wurde dann auch dieser Abroller entsprechend vermarktet? Weil du hast ja gesagt, der Mensch war ja im Prinzip auch ein Marketingmensch.
Also der Abroller war, du kannst ja heute noch so, wenn du heute ein Büro gründest und du brauchst, gehst im Büro-Warladen, dann kaufst du dir halt nicht nur Tesa-Film, sondern du kaufst dir einen Abroller und 5 Tesa-Rollen mit dazu, die du immer wieder aufziehen kannst. Weil jeder, der das versucht hat, so abzuziehen, das ist eine enorme Fummelarbeit.
Und jetzt haben wir gehört vor längerem, dass Tesa auch als Datenspeicher gebraucht werden kann. Ist das jetzt der nächste große Trick dieser Weltfirma, das Ganze irgendwie statt Festplatten?
Also der Trick der Weltfirma ist gut. Tesa ist riesig groß aufgestellt. Es gibt über 7000 Tesa-Produkte. Und zwar gar nicht so sehr für den Privatverbraucher. Sie sind extrem groß in der Industrie. Mhm. Es gibt eigentlich keinen Industriezweig, Automobil, Flugzeugbau, Lebensmittel, die nicht mit Tesa arbeiten in dem Zusammenhang.
Jährlich also die Tragflächen jeder großen Airline sind alle mit
Tesa Gaffer hält, ja. Und dass sie tatsächlich... Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Mit den Datenspeichern.
Ach, Datenspeicher, genau, mit dem Datenspeicher. Sodass sie tatsächlich mal irgendwann entdeckt haben durch Zufall, dass man mit einem Laser auf Tesa-Streifen Daten speichern kann.
Laserfilm.
Sie haben eine eigene Firma gegründet, Tesa Scribos. Und das hat sich aber nicht durchgesetzt als Datenspeicher, aber sie haben die Idee...
Weil der Abroller gefehlt hat.
Nein, weil damals, auf. Das ist zu einer Zeit entstanden, die Idee, als Speicher noch so unfassbar teuer war. Ja. Und andere Speicher wurden einfach viel billiger. Das war der Punkt.
Genau, es war in den 90ern, späte 90er. Und sie haben
da haben wir noch hier mit MODs gearbeitet, Herr
Fink. Sie haben aber die Idee weitergenommen. Das heißt, heute hast du in ganz vielen Markenprodukten, insbesondere bei Luxusmarken, hast du diese Hologrammkleber drin, ja, um die Echtheit zu markieren. Und das ist eine Technologie, die tatsächlich auf diesem laserbeschreibbaren Tesa-Streifen
Laser. Da hat jemand aber Austin Powers gesehen. Wir sprachen über die Geschichte des Tesa-Films mit Marketing-Experten Markus Bartelt und mehr zu dem Thema gibt es wie immer unter Marketing mit Doppel-K, diesmal in hologrammform.de. Dankeschön.
Vielen Dank, Markus.
Klebt schön.
Okay, tschüss.
Wenn ein Ort in einem Film wahnsinnig gut aussieht, wahnsinnig aufregend.
Ein Ork oder ein Ort?
Ein Ort. Ach, ein Ort, ja. Es gibt auch Leute, die andere Filme gucken, Sven. Wenn ein Ort in einem Film wahnsinnig gut aussieht, dann ist er entweder komplett aus dem Computer entstanden oder jemand hat sich die Mühe gemacht, ihn Hand zu verlesen. Ein sogenannter Location Scout reist durch Deutschland, Europa oder die Welt und sammelt Orte, um dann zu sagen, hier könntet ihr diesen oder jenen Film drehen. Wie ist denn dieses Leben eines Location Scouts und wie findet man die richtigen tollen Orte? Das besprechen wir mit Marco Buch. Er ist Reiseblogger, Sat.1-Reporter, Filmproduzent, Autor und eben Location Scout. Er hat unter anderem das Buch in vollen Zügen geschrieben. Schönen guten Morgen, Marco.
Hallo, Marco.
Guten Morgen.
Marco, du hast ja Filme aus allen Perspektiven im Blick. Zunächst mal aus Sicht der Produktion. Wie wichtig ist die Location für einen Film?
Ich würde sagen, ziemlich wichtig. Also ihr habt es ja gerade gesagt, man kann das auch alles kreieren am Computer im Studio. Aber ich glaube, wenn man beispielsweise auf einer alten Burg dreht, also ein Historiendrama oder sowas, kommt man viel mehr in dieses Gefühl gleich rein. Also sowohl die Darsteller als auch die Kreativen, die sich da die Ideen ausdenken, kommen auf ganz andere Ideen an Orten, die halt wirklich so aussehen, wie sie aussehen sollen. Ne?
Jetzt stelle ich mir so vor, es ist ja erstmal verhältnismäßig einfach zu sagen, boah, das ist ja eine geile Location, das passt ja voll zu Mittelalter, aber man muss ja so viel mehr bedenken beim Film, weil du brauchst ja nicht nur die geile Wand, wo die Schauspieler vorspielen, sondern du brauchst ja nach hinten noch unfassbar viel Platz, wo der ganze andere Tross mit der Technik und allem Krempel steht. Also mal abgesehen davon, dass immer, wenn irgendwo Leute drehen, ich das Gefühl habe, da stehen ungefähr 30 Begleitfahrzeuge. Das musst du immer mitdenken, oder?
Das stimmt, im besten Fall denkt man das mit, also weil sonst macht man sich den Aufnahmeleiter nicht zum Freund. Oftmals habe ich auch beides gemacht, das ist dann natürlich ganz gut, weil man schneidet sich ja nicht ins eigene Fleisch. Das heißt, man bedenkt genau solche Sachen mit, dass man eben auch nicht irgendwie die Beleuchter 200 Meter ihre ganzen Sachen tragen lässt oder irgendwie einen Berg hochsteppen lässt. Das ist muss man wirklich alles mit bedenken. Aber natürlich, wenn der Regisseur sagt, das ist die Location, dann müssen unter Umständen die anderen Leute Abstriche machen und dann ein bisschen härter arbeiten, weil es dann da gedreht wird.
Ich habe ein Kippbild von deinem Berufsalltag im Kopf. Das eine ist so, du hast einen Privatjet, jederzeit steht er aufgetankt und flugbereit irgendwo in der Nähe von dem Ort, wo du gerade bist. Du rufst an und sagst, in 10 Minuten geht's los. Dann fliegst du dahin, wo es sein muss, hältst das nächste Auto an, an, nimmst ein Bürdenbündel Bargeld aus deinem großen Koffer mit Geld in vielen Währungen, den du dabei hast, sagst, bringen Sie mich jetzt da und dahin und mit einer kleinen, aber sehr teuren Kamera filmst du alles, um dann das Ganze per Internet gleich zum Produktionsbüro zu schicken und zu sagen, das ist der tollste Ort. Und das andere ist, du sitzt den ganzen Tag vor Google Maps. Welches stimmt? Hallo Marco?
Marco, bist du noch da?
Oh, das ist aber nicht gut. Das
ist lustig, weil die Leitung ist schon noch da, aber Marco leider nicht mehr.
Ja.
Wir können es ja einfach noch
einmal. Vielleicht fand er das zu despektierlich mit Google Maps. Vielleicht hält er einfach nicht
das. Ich glaube, er war bei Google Maps schon nicht mehr da. Aber
doch, er hat gelacht. Ja? Das habe ich. Achso, nee, bei Google Maps, ja, das weiß ich nicht. Ja, ja. Ja.
Na, wir versuchen es.
Ja, versuch's doch nochmal.
Ja, ich mach's parallel.
Versuch doch nochmal. Währenddessen suche ich mal nach einer tollen Location für unseren
nächsten. Also jetzt haben wir nur die Mailbox dran. Das bedeutet, also
das
Handy ist ausgefallen und aus.
Ja.
Wer weiß, auf welcher Location er gerade war.
Du, pass auf, spiel doch ein bisschen Musik an, sobald wir.
Nee, das schafft man nicht mehr.
Dann spiel doch trotzdem ein bisschen Musik an.
Ich spiel ein bisschen Musik und ja, die Frage werden wir erstmal offen lassen müssen, fürchte ich.
Ja, und wir können auch sagen, I got you, babe, oder besser gesagt,
I got you back.
I got you back. Marco Buch ist wieder dran, hoffentlich auch immer noch. Unser Location Scout, dem ich gerade, als dann die Leitung beschloss, sich aufzulösen, die Frage gestellt hatte, ob er entweder immer mit dem Jet unterwegs ist und im Koffer Bargeld, das ihn dann zu den wichtigen Orten bringt, oder den ganzen Tag nur auf Google Maps. Wahrscheinlich nicht Google Maps, weil da, wo du bist, hast du einen schlechten Empfang, oder Marco?
Genau, ja, genau. Nee, es ist so, wie du sagst, mit dem Privatjet. Genau so läuft es.
Geiler Job.
Ich habe ja gerade bewiesen, ich bin tatsächlich irgendwie, stehe normalerweise irgendwo in der Provinz und suche Seen und Felder und dann bricht halt die Verbindung ab. Das ist die Kehrseite der Medaille. Es ist irgendwo dazwischen, die Wahrheit. Ne? Also es ist weniger glamourös, als man so denkt. Und was mir auch ganz gut gefällt daran ist, man hat mit dem Produktionsstress in der Regel nicht viel zu tun. Das heißt, man kennt die Idee, man hat die Vision im Kopf, man sucht diesen Ort und dann gibt man seine Bilder ab, dann werden diese Orte ausgewählt und dann hat man mit dem ganzen Produktionsstress später nichts mehr zu tun. Das ist sehr dankbar.
Und trotzdem einen großen Einfluss auf den Film. Wie wichtig ist denn die Location für die Schauspielerinnen und Schauspieler? Also, dass die besser in ihre Rollen kommen und damit die richtig glänzen können?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht so genau. Also ich glaube, wenn man Profi ist, dann kann man das auch vor einer grünen Wand erschaffen, das Gefühl. Aber ich denke tatsächlich, dann, wenn man irgendwo steht, wo es so aussieht, wie der Regisseur sich das vorher in seinem Kopf gedacht hat, ist es, glaube ich, doch einfacher auch in die Rolle zu finden.
Mhm. Jetzt ist es so, du hast vorhin von der berühmten Burg gesprochen, wo man dann eine mittelalterliche oder eine Fantasy-Szene drehen kann. Super. Da könnte es ja sein, dass die normalerweise anderweitig genutzt wird. Und dann sind da irgendwelche Elektrolampen, die müssen abgeschraubt werden. Da liegen da Leitungen, die müssen aus dem Bild irgendwie entfernt werden. Noch krasser ist es, glaube ich, wenn man bei Leuten zu Hause dreht, oder? Es gibt so Gerüchte, dass wenn man mal 4 oder 6 Wochen sein Eigenheim dem Film zur Verfügung stellt, dass man wahnsinnig gut bezahlt wird und alles komplett renoviert. Was passiert denn so mit den Locations in der Regel, wo dann so ein Filmteam anrückt?
Ja, also das ist, also es sollte eigentlich nichts kaputt gehen, aber das funktioniert natürlich nicht immer, wenn da 40 Leute irgendwie ein- und ausgehen. Es ist natürlich alles wahnsinnig gut versichert. 4 bis 6 Wochen würde ich meine Wohnung, glaube ich, keinem Filmteam geben. Da weiß ich zu sehr, wie das dann abläuft. Aber in der Regel findet man eine Einigung mit den Motivgebern. Aber wo du sagst, genau, an der Burg müssen Sachen abgeschraubt werden, das sind natürlich wirklich alles so heikle Dinge, die im Vorfeld irgendwie geklärt werden müssen. Und dann gibt es ja auch die verschiedenen Departments im Film. Also das wäre dann eine Aufgabe für die Ausstattung, der dann irgendwie er oder sie dann irgendwie Sachen abschraubt oder auch anschraubt oder abdeckt. Das ist immer ganz interessant, was da so für Illusionen erschaffen werden. Und leider, das muss ich wirklich auch sagen, also für mich ist die Illusion tatsächlich so weitgehend weggenommen, weil ich eben jetzt so viel gedreht habe in den letzten 15 Jahren, dass ich eben immer schon weiß, hinter dieser tollen Kulisse stehen eben, wie du auch vorhin sagtest, 30, 40 Mann. Und haben ihre Positionen. Das heißt, es ist viel schwerer, der Illusion zu erliegen, wenn man das alles weiß. Ne?
Wie gehst du durch die Welt? Also ich sag mal, du gehst jetzt abends mal essen in irgendein neues Restaurant. Wird da gleich geguckt, ob das potenziell ein gute Location für irgendeinen Film wäre?
Auf jeden Fall. Das ist eine Art Berufskrankheit. Also ich bin ja auch, mein Zeitjob ist ja zu reisen und darüber zu schreiben. Und auch da, wenn ich solche Orte sehe, klar, die fotografiere ich aus allen Winkeln. Man weiß nie, was das mal gesucht wird und dann spart man sich eventuell die Suche, weil man es schon in seiner Datenbank hat.
Mhm. Welche Location, die du gescoutet hast, fandst du bis jetzt selbst am besten und wo können wir sie vielleicht sehen oder gesehen haben?
Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Ich scoute viel für Werbung. Das sind oft so kleinteilige Sachen, ne? Also, wo man irgendwie eine Garage sucht, die bestimmten Anforderungen entsprechen muss. Oder ein Hauseingang. Ja? Ich habe auch mal ein Bordell gescoutet für ein Rammstein-Video. Das war sehr
unterhaltsam. Nee, das hatte ich auch erzählt, wenn ich nach Hause komme zu meiner Beziehung. Du, Rammstein-Video. Hey, klar.
Das waren wirklich die skurrilsten vier Tage, also tatsächlich vier Tage Bordell-Scouting. Da habe ich einiges gelernt. Wie solche Betriebe geführt werden. Und das war dann wirklich auch, da wusste ich tatsächlich, ich lief da rein und es war in diesem einen Laden so super samtig, alles rot samtig verkleidet. Die Betreiberin war irgendwie so 100 Kilo schwer und empfing mich mit offenen Armen und ich wusste, dass das für die Location, das kann gar nicht anders sein und genauso war es dann auch. Das kann man in dem Rammstein-Video auch sehen. Ich habe leider den Songtitel nicht parat.
Nein, genau. Einfach das Oeuvre von Rammstein.
Genau, gucken Sie sich alle Videos von Rammstein nochmal an, da erkennen Sie es schon. Ja, genau.
Über das Location Scouting beim Film sprachen wir mit Marco Buch. Er ist Reiseblogger, Sat1-Reporter, Filmproduzent, Autor und eben Location Scout.
Location Scout.
Seinen Blog finden Sie unter live-is-a-trip.com. Marco, vielen Dank und einen schönen Sonntag dir.
Vielen Dank euch ebenso.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie gestern Abend gemacht haben, liebe Hörerinnen und Hörer? Dann waren Sie wahrscheinlich nicht heftig feiern. Weil, wenn Sie heftig gefeiert hätten, dann hätte es sein können, dass Alkohol die unangenehme Eigenschaft hat, dass er manchmal, wenn man das ein oder andere Gläschen oder auch den ein oder anderen Mojito zu viel hatte, zu einem Filmriss führen kann. Aber woran das jetzt genau liegt und ob das jetzt Bug oder Feature ist oder vielleicht ein Schutzmechanismus, das besprechen wir jetzt mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer, der sich für uns extra auf 3 Promille getrunken hat heute Vormittag. Schönen guten Morgen, Magnus.
Magnus, ich hatte in der Tat noch nie in meinem Leben einen Filmriss, habe aber manchmal schon viel getrunken. Ich meine, ich könnte mich ja an einen Filmriss erinnern, oder?
Das ist ein guter Hinweis. Nein, könntest du natürlich nicht. Und insofern könnte es theoretisch sein, dass du einen Filmriss hattest. Allerdings, es betrifft nicht alle gleichermaßen. Also auch bei der gleichen Trinkmenge, auch bei der gleichen Trinkgeschwindigkeit und bei dem gleichen vollen oder leeren Magen, betrifft dieser Effekt Leute unterschiedlich. Punkt.
Okay. Woher kommt dann so ein Filmriss oder anders? Was passiert im Hirn, wenn ich jetzt irgendeine bestimmte Menge oder auch unbestimmte Menge Alkohol zu mir nehme und diesen Filmriss habe? Was geht dann Schalter aus?
Das wissen wir mittlerweile tatsächlich relativ genau. Es verändert die Glutamatrezeptoren, die wiederum stören die Langzeitpotenzierung der Synapsen im Hippocampus und die, wie man dann natürlich offensichtlich versteht, da fällt dann die Signalübertragung im Gehirn aus oder wird gestört. Das heißt auf Deutsch, schlicht und einfach, dass nicht, wie man früher gedacht hat, Hirnzellen kaputt gehen. Das passiert, wenn du jahrelang Alkohol trinkst, passiert das auch. Mhm. Aber in diesem Fall ist das nicht der Mechanismus. Es ist tatsächlich so, dass Alkohol viele Dinge macht, also von Schwankstörungen bis zu sonst was, aber eben auch im Hippocampus. Und Hippocampus ist das Seepferdchen auf Deutsch. Das ist die Stelle, wo Gedächtnis neu gebildet, neu verschaltet, neu aufgezeichnet wird. Und diese Stelle wird tatsächlich geschädigt, akut geschädigt, sodass wir nichts Neues mehr aufzeichnen können. Das heißt, wenn du einen Filmriss hast, bezieht der sich immer nicht, also das, was weg ist, ist nicht das. Du hast dir nichts weggetrunken, woran du dich vorher erinnerst. Du wirst dich erinnern, wie du auf die Party gegangen bist und wie du hast dir einschenken lassen oder so. Aber dann wird nichts Neues mehr aufgezeichnet. Das heißt, du hast von da ab einen Filmriss vom Trinken an ab. Nicht davor, sondern danach.
Und jetzt nur Langzeitgedächtnis? Also weiß ich nur am nächsten Morgen nicht mehr, was ich in der Nacht getan habe? Oder ist es auch so, dass ich nachts schon vergessen habe, was ich vor 3 Minuten gemacht habe?
Nein, du hast nachts auch vergessen, was du vor 3 Minuten gemacht hast. Das heißt, es zeichnet einfach nicht auf. Mhm. Das heißt, du kannst dich an Gespräche nicht erinnern, aber du kannst, das betrifft auch hochemotionale Dinge, du kannst dich theoretisch auch an Sex nicht mehr erinnern. Mhm. Also wenn du nur genug getrunken hast.
Und dann kannst du auch nicht mehr so viel Sex haben. Aber das heißt, diese Geschichten, die weitlich ausgeschlachtet werden in Hollywood-Filmen, dass jemand nachts heiratet, sich ein Tattoo machen lässt und so weiter und nichts mehr weiß, das ist nicht nur Hollywood, das kommt tatsächlich vor.
Ich weiß jetzt nicht, ob diese Geschichte vorkommt, aber es ist theoretisch möglich, dass du all diese Dinge machst, dass du sie allerdings volltrunken machst und dass du sie am Ende alle vergessen hast. Und da nützt auch nicht irgendeine Meditation oder so, um verlorene Gedächtnisinhalte zurückzuholen. Die wurden nicht aufgezeichnet.
Okay, das heißt also, es ist im Endeffekt wirklich so, dass die auch unter Hypnose nicht hervorholbar sind, weil wir nur einfach keinen Zugriff haben, sondern die Festplatte quasi, die stand still in dem Moment, wo was passiert ist.
Exakt. Die Festplatte, die Aufzeichnung wurde gestoppt und da ist nichts da, was du abrufen könntest.
Wenn man das, das jetzt so genau, wenn man das so genau kennt, ihr Wissenschaftler macht doch alle allerhand Quatsch mit uns, kann man das doch sicherlich auch simulieren durch einen kleinen eine kleine Elektrode, also oder
so einen Stift mit so einem roten Licht,
genau, oder wenn man reinguckt oder ein Wundertrank.
Nee, das kann man ausdrücklich erstaunlicherweise nicht. Gute Frage, schlechte Antwort, kann man nicht. Wir wissen auch am Ende ja nicht, warum es einzelne Leute stärker betrifft und andere weniger. Wir wissen allerdings, dass schon wenig Alkohol kleine Gedächtnisausfälle machen kann. Dass es geht nicht immer nur um den kompletten Total-Blackout oder gar nichts, sondern es geht darum, wenn du anfängst und in irgendeiner Form anfällig bist. Ich habe versucht rauszukriegen, warum einzelne Leute anfälliger sind als andere. Und ich habe tatsächlich eine Quelle gefunden, die sagt, dass ungefähr 50% der Vulnerabilität, der Empfindlichkeit gegen Alkohol in diesem Bereich von den Genen bestimmt sind. Die Quelle war allerdings die bunte, die habe ich zufällig beim Friseur gesehen. Und ich habe das in einem ganz langen Artikel in einem Wissenschaftsmagazin in keinster Form nachvollziehen können. Insofern würde ich das jetzt für den Moment erstmal streichen. Aber es gibt kleine Gedächtnisausfälle schon bei wenig Alkohol. Es gibt bei mehr Alkohol oder entsprechender Empfindlichkeit so lückenhafte Erinnerungen, also Inseln, die noch da sind und vieles weg. Und es gibt eben den Totalausfall bei richtig viel Alkohol. Man hat das bei Mäusen experimentell gemacht und hatte bei 2,4 Promille bei den Mäusen massive Gedächtnisausfälle. Allerdings sollte man das nicht simulieren, also nicht experimentell nachmachen, weil ab 3 Promille oder so wird es lebensgefährlich und bei 5 Promille sind wir tot in der Regel.
Hm. Außerdem war bei den Mäusen war außerdem das Sprachzentrum stark geschädigt nach 2,4 Promille. Über den Filmriss, den wir durch übermäßigen Alkoholkonsum bekommen, sprachen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Danke, Magnus.
Dankeschön.
Danke euch.
Was haben wir gerade besprochen? Ich erinnere mich nicht mehr so gut.
Prost!
Ja, also auf der Sonne laufen, das schaffen sie noch nicht, aber Astronauten können schon eine ganze Menge und müssen sie auch. Wenn sie zum Beispiel auf der ISS stationiert sind, dann müssen sie wahnsinnig viele Experimente für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Erde durchführen. In der nächsten Woche startet eine Versuchsreihe, in der Mikroorganismen und Biofilme eine zentrale Rolle spielen. Wie diese Experimente aussehen und welche Rolle sie für die Raumfahrt spielen, besprechen wir mit Volker Schmid. Er ist Leiter der Fachgruppe ISS beim DLR Raumfahrtmanagement. Schönen guten Morgen, Volker Schmid.
Hallo Schmid.
Ja, schönen guten Morgen zusammen.
Herr Schmid, warum spielen Mikroorganismen in der Raumfahrt überhaupt eine Rolle?
Naja, man hat ja da oben in der Raumstation oder in jedem Raumfahrzeug, wo sich Menschen aufhalten oder Organismen aufhalten, hat man natürlich auch Keime, das ist ganz klar. Die werden auf der Erde gebaut, die werden zwar desinfiziert, aber über die Jahre entwickelt sich so einiges. Und das ist nicht weiter schlimm, aber man muss es im Auge halten und unter Kontrolle halten. Und Pilze oder Bakterien oder Viren, die können sich ja schlagen sich nieder auf Oberflächen, können diese sogar schädigen. Und das will man untersuchen mit verschiedenen Materialien und auch verschiedenen fein strukturierten Oberflächen, also im Nanobereich, die sind gelasert teilweise. Und da will man untersuchen, wie vermehren die sich. Oder ist etwa die Ausbreitung gestoppt? Kann das sogar dazu führen, dass die Bakterien am Wachstum komplett gehemmt werden, absterben? Das sind sogenannte biozide Oberflächen und das hat ja bei uns zum Beispiel auf der Erde in Krankenhäusern oder im öffentlichen Bereich überall, wo sich Menschen bewegen, wo Hygiene eine sehr, sehr große Rolle spielt, hat das ja ein riesen Anwendungspotenzial. Mhm. Stichwort Tröpfcheninfektion, Niederschlag von Bakterien und so weiter. Also und das wird eben da oben in der Schwerelosigkeit erforscht, in einem sehr hermetisch abgeriegelten System sozusagen.
Aha, danach wollte ich gerade fragen, denn es kam mir erstmal für eine nicht so gute Idee vor, zum Experimentieren mit Mikroorganismen die größten Bakterienschleudern der Welt, nämlich Menschen irgendwie ranzulassen. Wie vorsichtig muss man mit diesem Versuchsaufbau sein?
Ja, also das findet ja in abgeschlossenen Behältern statt. Da passiert nichts. Das sind jetzt auch nicht Keime, die so gefährlich sind, dass man sie jetzt, also wenn irgendwas freigesetzt werden würde, nein, das nicht. Also da passt man schon auf. Es geht ja hauptsächlich ums Prinzip, dass so gewisse Kulturen einfach überprüft werden, wie sie sich vermehren auf diesen Flächen. Und das ist noch ein anderes Experiment, das Touching Surfaces. Da hat man zum Beispiel verschiedene Oberflächen, wo die Astronauten über die Zeit einfach mal draufgehen mit den Fingern jeden Tag, unterschiedliche Astronauten, und dann werden die am Boden praktisch analysiert und ausgewertet. Und dann hat man eben auch unterschiedliche Materialien und unterschiedliche Strukturen. Und da kann man dann wunderbare Vergleiche ziehen. Das andere ist das Biofilms-Experiment. Wie gesagt, das findet in einem Inkubator statt. Und das ist ähnlich. Also und diese beiden Experimente komplettieren sich natürlich.
Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, wenn man da Pilze hat zum Beispiel oder andere Mikroorganismen, die können auch das Equipment schädigen. Ich habe immer gedacht, biologisches Material ist eine Gefahr für die Menschen, aber offenbar auch für die Technik. Was ist denn da schon passiert oder was kann schlimmstenfalls passieren?
Ja, also man hat vor einigen Jahren mal festgestellt, dass sich bestimmte Sporen oder Pilze von Metall ernähren, und das schädigt natürlich Oberflächen. Oder wenn man jetzt überlegt, man hat feine Strukturen auf elektronischen Platinen oder so, und man hätte jetzt da, sagen wir mal, eine Verunreinigung irgendwo, das kann dann schon auch zur Schädigung der Oberflächen führen. Also das ist einfach anders im Weltraum oder in der Weltraumumgebung. Und dem will man eben vorbeugen, so gut wie möglich, und überhaupt das untersuchen. Und wie gesagt, der Hauptzweck ist eigentlich auf der Erde, dass man eben gerade im Hygienebereich da verbesserte Methoden kriegen kann. Ja. Aber man muss also überall, wo es feucht ist im All, und das hat man ja durch Wasserpumpen, durch Kühlsysteme, da können sich dann solche Zellen auch bilden, und die muss man halt unter Kontrolle halten.
Über Mikroorganismen und Biofilme im All und ihre Auswirkungen auf die Raumfahrt sprachen wir mit Volker Schmid. Er ist der Leiter der Fachgruppe ISS beim DLR Raumfahrtmanagement. Herr Schmid, vielen Dank und jetzt Hände waschen. Tschüss.
Danke, tschüss.
Ciao. Ciao. Stell dir vor, die Mikros würden hier von irgendwelchen Pilzen aufgefressen werden. Das wäre nicht schön.
Auf einmal so plönk. Nur die Halterung wäre auch krass. Naja. Aber ich möchte nicht wissen, was an den Mikros hier alles dran ist.
Radio 1. 2 auf 1 mit Sven Oswald und Daniel Finger.